Or
so. Ich bin ganz dankbar drum, dass ich wieder hier vorne stehen darf. Und weil ich diesmal voll gut vorbereitet war. Beim letzten Mal war ich ja krank, als ich hätte hier stehen sollen. Das heißt, ich hatte dieses Mal praktisch eine fertige Predigt und habe nicht bis gestern Nacht um 23.30 Uhr noch Bibelstellen gewälzt. Ein sehr beruhigendes Gefühl. Und es ist einfach, ich weiß, jeder, der hier vorne steht, sagt es, aber es ist tatsächlich so. Es ist unglaublich toll, wenn man sich selber so in eine Materie reinfuchsen kann und sich da drin versenken kann und graben kann und Dinge entdecken kann, und man lernt halt doch selber viel, viel mehr als das, was man am Ende weitergeben kann. Insofern danke dafür, dass ich hier stehen darf. Bevor wir anfangen, fangen wir an, indem wir eine Stelle lesen, um reinzukommen, die wir dann später allerdings wieder ein bisschen mehr vergessen. Ich habe gelernt, ihr passt immer ganz besonders gut auf bei Ewald. Ewald macht Matthäus, das heißt, wir fangen heute auch mit Matthäus an, dass ihr auch bei mir gut aufpasst. Schlag mal auf Matthäus 2. Wir lesen ab Vers 3. Jesus war gerade geboren worden, jetzt kommen diese Weisen aus dem Morgenland, die werden gerade vorstellig beim König Herodes, und an der Stelle steigen wir ein. Als aber König Herodes es hörte, wurde er bestürzt und ganz Jerusalem mit ihm. Und er versammelte alle hohen Priester und Schriftgelehrten des Volkes und erkundigte sich bei ihnen, wo der Christus denn geboren werden solle. Sie aber sagten zu ihm, zu Bethlehem in Judäa, denn so steht es durch den Propheten geschrieben. Jetzt kommt dieses wörtliche Zitat. Und du, Bethlehem, Land Juda, bist keineswegs die geringste unter den Fürsten Judas, denn aus dir wird ein Führer hervorkommen, der mein Volk Israel hüten wird. Und das ist das, womit wir uns heute beschäftigen werden. Wir werden uns heute mit Weihnachten beschäftigen, mit Christfest beschäftigen. Wir werden uns damit beschäftigen, was das eigentlich ist. Ja, wir denken immer auch, ja, süß, und Jesus wurde geboren und das ist schön, aber da steckt halt mehr dahinter. Das ist das eine, was wir tun werden. Das andere, was wir tun werden, ist, wir ziehen ganz viel zusammen aus der Endzeitreihe, aus den anderen Predigten, die wir in der letzten Zeit gehört haben. Und hauptsächlich beschäftigen wir uns heute damit zu entdecken, dass das nicht ein altes und ein neues Testament ist, dass das nicht ganz viele kleine Bücher sind, sondern dass es eine einzige Geschichte ist von Gott, der gewinnt und eine Geschichte geschrieben hat und gesagt hat, schaut mal her, Menschen, ich habe gewonnen. Das schauen wir uns heute an. Aber erst, nachdem ich gebetet habe. Danke, Herr, dafür, dass wir hier zusammenkommen dürfen, dafür, dass wir es warm haben, wenn es draußen kalt ist, dafür, dass wir es ruhig haben, wenn es draußen windet. Danke dafür, Herr, dass du zu uns sprichst, dass du uns dein Wort gegeben hast. Danke dafür, dass wir drin lesen und studieren dürfen. Und ich mag dich bitten, Herr, dass das, was ich rausgesucht habe, das, was ich vorbereitet habe mit dem wenigen, was ich mitbringen kann, dass das ist, was du deine Gemeinde hören lassen möchtest. Ich mag dich bitten, dass es der Gemeinde dient zur Auferbauung, zur Lehre. Ich mag dich bitten, dass es deine Worte sind und nicht irgendwelches Geschwurbel von mir. Danke dafür, Herr, dass du da bist, dass du Gebet hörst, und danke, dass du zu deiner Gemeinde stehst. Amen. Jetzt, da wir Matthäus gemacht haben und ich eure Aufmerksamkeit habe, Micha. Eine der letzten Predigten über Micha, die ich gehalten habe, war morgen vor einem Jahr, also am 23.12. Das heißt, ich würde sagen, dass wir mit so ein bisschen Wiederholung einsteigen. Micha war Prophet zur gleichen Zeit wie Jesaja. Micha war Prophet im Südreich. Micha war einer, der vermutlich ältester in seinem Dorf war. Micha war jemand, der das Volk gegenübergestellt hat, allerdings hauptsächlich die Reichen, die Mächtigen angeklagt hat, die Propheten angeklagt hat. Michas Name heißt, wer ist ein Gott wie du? Und das ist praktisch das, was, oder wer ist ein Gott wie Jahwe? Das ist das, was Micha auch tut. Wir lesen von Micha 1 an eine Anklage. Wir lesen, ihr Hohen, ihr Mächtigen, ihr Reichen, ihr betrügt, ihr lügt, ihr macht Götzendienst, ihr versündigt euch an eurem Volk, ihr solltet es kennen, das Gesetz, und ihr erhaltet es nicht, ihr achtet es nicht, ihr seid gierig, ihr tut Fehler. Das ist das eine, was Micha immer sagt. Und dann gibt es einen zweiten Teil, nicht chronologisch, sondern immer abwechselnd, indem er immer sagt, aber. Aber Gott ist größer. Aber Gott wird jemanden schicken. Aber Gott wird etwas tun. Wir haben uns am Anfang damit beschäftigt, dass wir in Mose gesehen haben, wenn die Heiligkeit des Herrn auf dem Berg ist, dann darf niemand zum Berg durchbrechen. Wenn jemand durchbricht und den Berg nur berührt, wird er vergehen. Und dann lesen wir in Micha 2 von einem Durchbrecher, der vor ihn herziehen wird, das durchbrechen und durchschreiten wird das Tor und mit ihm herausgeht. Dann haben wir uns weiter angeschaut, was passieren wird. Ihr erinnert euch dran an die Art und Weise, wie Micha angeklagt hat. Wir haben uns angeschaut, was ist, wenn ein kleiner Junge etwas klaut und was ist, wenn im gleichen Laden, am gleichen Tag ein Staatsanwalt, der eigentlich dafür da wäre, um selber anzuklagen, was klaut, wo da so ein bisschen der Unterschied ist. Das haben wir uns angeschaut. Und auch da haben wir uns wieder angeschaut, wie Micha über Gericht spricht, wie Micha darüber spricht, dass der Herr kommen wird und dass er das nicht einfach sich geben wird und dass er sich das nicht einfach anschauen wird, sondern dass er Gerechtigkeit walten wird. Und wir schauen uns aber wieder trotzdem wieder an, dass er sein Volk trotzdem zu sich nimmt. Und das ist dieses Hin und Her, das wir im Buch Micha die ganze Zeit erleben. Und gleichzeitig haben wir, weil es ein prophetisches Buch ist, noch eine weitere Schwierigkeit drin mit Zeiten. Und an der Stelle steigen wir heute ein mit Micha 5. Wir lesen mal die ersten zwei Verse. Und du, Bethlehem Ephrata, dass du klein bist unter den Tausendschaften von Juda. Micha 5, wenn ihr noch bei Matthäus seid, müsst ihr nach links. Aus dir wird mir der hervorgehen, der Herrscher über Israel sein soll, und seine Ursprünge sind von der Urzeit und von den Tagen der Ewigkeit her. Darum wird er sie dahingeben bis zu der Zeit, da eine Gebärende geboren hat und der Rest seiner Brüder zu den Söhnen Israel zurückkehrt. Wir haben ein unglaubliches Hin und Her. Ein unglaubliches Hin und Her. Und du, Bethlehem, jetzt Ansprache, dass du heute klein bist unter den Tausendschaften von Juda, Zukunft, aus dir wird mir der hervorgehen, der Herrscher über Israel sein soll, und er, der aus dir in der Zukunft hervorgehen soll, dessen Ursprünge sind von der Urzeit her und von den Tagen der Ewigkeit her, also von Anfang, Ewigkeit, für immer, und darum wird er sie, was auch jetzt gemeint ist, dahin geben bis zu der Zeit, da eine Gebärende, Student und Studierender kennt ihr, ne? Ein Student ist jemand, der ist eingeschrieben an der Uni. Der ist Student, der ist immer Student. Der kann schlafen und ist Student, der ist immer Student. Eine Gebärende oder ein Studierender ist eigentlich nur dann ein Studierender, während er studiert. Also momentan sind wir alle Studierende, weil wir uns mit dem Wort Gottes beschäftigen. Aber keiner von euch, ja, wenige von euch sind tatsächlich eingeschriebene Studenten. Ja? Wir lesen hier die Gebärende. Also Präsens, bis die Gebärende, die gerade gebiert, in der Zukunft geboren hat und der Rest seiner Brüder zu den Söhnen Israel zurückkehrt. Also Zukunft, zurückkehren wird. Ist einfach, oder? So. Deswegen haben wir uns ganz, ganz viel damit beschäftigt in den letzten Predigten und haben das auch immer wieder wiederholt, wie wir an sowas rangehen. Wir schauen uns die einfachen Stellen an und gehen von den einfachen Stellen zu den schwierigen Stellen. Weil es einfach so ein Hin und Her ist, weil es so kompliziert ist, das Hin und Her zu lesen und zu springen. Aber was glaubt ihr, wie schwierig es für die Leute damals gewesen sein muss? Ihr habt jetzt alle einen Vorteil, ihr kennt die Geschichte, ihr wisst schon alle, dass wir Weihnachten feiern übermorgen. Ihr wisst alle schon, warum wir Weihnachten feiern. Wie schwierig muss es sein, wenn du das noch nicht weißt? Wer ist denn diese Gebärende, die gebären soll? Wie kann denn jemand Herrscher sein, der seine Ursprünge von der Urzeit her hat, wenn man dieses Wissen, das wir heute haben, nicht hat? Das ist schwer, das zu verstehen. Und da verirrt man sich ganz leicht. Man fängt an, hinein zu interpretieren. Man geht hin und her und es wird immer komplizierter. Deswegen fangen wir bei den einfachen Stellen an. Nehmen wir es mal langsam auseinander. Wir lesen davon, dass da etwas passieren wird. Und wir wissen durchs Neue Testament, durch die Stelle, die wir gerade gelesen haben, um wen es geht. Das ist Christus. Und das heißt, wir lesen diesen ganzen Abschnitt, den wir jetzt lesen, lesen wir auf Christus hin, weil er ist, um den es geht. Das ist das, was wir durchs Neue Testament aufschließen können. Und dann schauen wir es uns aus dieser Sicht an. Aus dir wird mir derjenige hervorgehen, der Herrscher über Israel sein soll. Christus als Herrscher über Israel. Ein Glück hatten wir die Endzeitreihe, ein Glück haben wir uns damit beschäftigt. Wer ist denn das Volk Israel? Wer ist das wahre Israel? Was steckt da dahinter? Und seine, also Christus' Ursprünge, sind von der Urzeit her. An dieser Stelle ist Ursprünge ganz, ganz toll. Man kann es auch anders übersetzen. Im Hebräischen kann man hier auch Herausgehungen rauslesen. Also seine Herausgehungen sind von der Urzeit her. Ein Glück haben wir uns in der Bibelstunde ganz arg damit beschäftigt, wie Christus im Alten Testament schon da war, wie er gewirkt hat, wo er war, wo er aufgetreten ist, wo er seine Herausgehungen hatte, wo er etwas verlassen hat, um für sein Volk zu sorgen. Das schauen wir uns gleich weiter an. Von den Tagen der Ewigkeit her. Wir reden hier davon, dass er wirklich schon immer da war. Er ist derjenige, der immer war. Und darum wird er sie dahin geben. Jetzt fängt es an, warum es wieder kompliziert wird. So wie wir es in Micha 1 erlebt haben, wenn er diese wunderschönen Wortspiele macht, wo wir sehen, da werden die Bewohnerinnen der einzelnen Städte werden erwähnt und was gerade bei ihnen irgendwie schwierig ist. Ab Vers 10 in Kapitel 1 hatten wir das. Und danach haben wir uns angeschaut, das war später die Route, die Assyrien genommen hat, die Städte, die untergegangen sind, in genau dieser Reihenfolge, wie es Micha hier beschrieben hat. Das war eine Prophetie auf die damalige Zeit und gleichzeitig etwas zu lesen oder etwas reinzulesen, was sein wird. Ja? Diese Vergehen, die die einzelnen Bewohnerinnen dieser Städte hatten. Etwas, was auch sich an uns heute richtet. Und genauso haben wir es hier auch. Ein Glück haben wir uns damit beschäftigt, dass es großen Segen auf der einen Seite und große Bedrängnis auf der anderen Seite gibt. War auch eine Predigt in der Endzeitreihe. Beides ist da, jetzt schon. Beides haben wir heute. Damals schon, heute schon, es wird noch eine Weile so sein. Immer dieses Hin und Her. Deswegen ist Prophetie zu lesen so anstrengend, so schwierig, weil man sich das immer wieder vergewissern oder raussuchen muss. Und das wird passieren so lange, bis eine Gebärende geboren hat und der Rest seiner Brüder zu den Söhnen Israel zurückkehrt. Ich habe es gerade eben schon angesprochen. Wir haben uns angeschaut, wer das wahre Israel ist und wer hier denn die anderen Brüder sind, die zu den Söhnen Israel zurückkehren. Schlagt mal auf Galater. Schlagen auf Galater 4. Wir springen heute viel hin und her und ich setze unglaublich viel voraus. Wenn ihr da deswegen Fragen habt, die am Ende noch übrig sein sollten, kommt nach der Predigt nochmal zu mir oder zu Ewald oder zu einem der anderen Brüder, die in der Endzeitreihe dabei waren oder hier gerne mal vorne stehen, dass man ein paar Sachen einfach wieder zusammenziehen kann. Galater 4, wir lesen ab Vers 4. Als aber die Fülle der Zeit kam, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, geboren unter dem Gesetz, damit er die loskaufte, die unter dem Gesetz waren, damit wir, das sind die, die losgekauft worden sind, die Sohnschaft empfingen. Weil ihr aber Söhne seid, sandte Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen, der da ruft, aber Vater. Also bist du nun nicht mehr Sklave, sondern Sohn. Wenn aber Sohn, so auch Erbe durch Gott. Wenn es hier also um den Rest der Brüder geht, die zu den Söhnen Israel zurückkehren, wenn es darum geht, dass die Söhne zusammengepackt werden, dann geht es darum, dass wir auch Söhne werden, dass wir auch Söhne geworden sind und Töchter. Das bezieht sich auf uns. Das ist nicht nur damals, Altes Testament, boah, da kommt jetzt halt der böse assyrische König, der Tiglath-Pileser kommt her und führt das Nordreich weg und dann kommen noch ein paar andere und die stehen vor den Toren von Jerusalem und dann gehen auch ein paar Städte aus dem Südreich verloren, sondern das ist was sich tatsächlich auch an uns richtet. Das Neue Testament schließt uns hier auf. Wir lesen in Matthäus, hey, da geht's um Jesus. Und diese Sohnschaft und des Sohn und zu Israel gehörig sein, lesen wir auch da. Mit dem Wissen steigen wir jetzt richtig ein in den Text. Diese Verse haben wir letztes Mal schon gelesen in der letzten Micha-Predigt. Da haben wir sie darauf hingelesen, dass ich gesagt habe, hey, da kommt einer. Da kommt einer, der ist da und der wird Friede bringen. Und dieses Mal schauen wir es uns ein bisschen tiefer an. Vers 3. Und er wird auftreten und seine Herde weiden. Wer ist er? Er ist dieser Fürst, dieser Herrscher, der über Israel herrschen wird, Jesus. Er wird auftreten und seine Herde weiden in der Kraft des Herrn. in der Hoheit seines des Namens des Herrn, seines Gottes. Und sie werden in Sicherheit wohnen. Ja, jetzt wird er groß sein, bis an die Enden der Erde. Und dieser wird Friede sein. Bis dahin haben wir letztes Mal gemacht. Und dieser wird Friede sein. Wir springen kurz in Epheser. Dann erzähle ich wieder ein bisschen was dazu. Wenn ihr bei Galater noch einen Finger drin hattet, wäre es von da einfach weiter nach rechts. Epheser 2. Und wir lesen ab Vers 13. Ja. Jetzt aber, in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst fern wart, durch das Blut des Christus nahe geworden. Denn er ist unser Friede. Auch hier wieder, es ist Christus, um den es geht. Das ist nicht was, was wir da reinlesen bei Micha, sondern es ist Christus, um den es geht. Er ist unser Friede. Er hat aus beidem eins gemacht. Jetzt sind wir wieder bei den Völkern, beim wahren Israel. Und die Zwischenwand der Umzäunung, die Feindschaft in seinem Fleisch abgebrochen. Er hat das Gesetz der Gebote in Satzungen beseitigt, um die zwei friedenstiftend in sich selbst zu einem neuen Menschen zu schaffen und die beiden in einem Leib mit Gott zu versöhnen durch das Kreuz, durch das er die Feindschaft getötet hat. Deswegen feiern wir Weihnachten. Wir feiern nicht Weihnachten, weil Jesus geboren wurde. Wir feiern nicht Weihnachten, weil da ein kleines Kindlein süß in der Krippe drin lag. Das hat erstmal wenig Bedeutung. Wenn Christus nur geboren worden wäre, würden wir sagen, wow, Gott wird Mensch. Großartig. Das hat wirklich Größe zu sagen, ich gehe aus all dem raus. Ich verzichte auf diesen Status als Gott. Und lass mich gebären als Mensch. Ja, Frank hat es vorher angesprochen. Mit Krankheit, mit Hunger, mit Leid, mit Not, mit Schmerz. Aber das rettet niemanden, dass er geboren wurde. Wenn er nur geboren worden wäre, hätten wir heute keinen Grund zu feiern. Er musste auch ans Kreuz gehen. Er musste auch wieder auferstehen. Er musste gekrönt werden. Nur dadurch, nur durch das Blut, haben auch wir Sohnschaft. Nur durch das Blut haben auch wir einen Ausweg bekommen. Deswegen feiern wir Weihnachten. Wir machen kurz in Micha weiter. Ich habe letztes Mal hier an dieser Stelle, und dieser wird Friede sein, habe ich abgebrochen. Da ist ein Gedankenstrich, da kommt noch was danach. Und Henry hat mich danach angesprochen und hat gesagt, ja, ich habe gedacht, du machst jetzt direkt weiter, weil das, was da jetzt kommt mit diesen Menschenfürsten und den Hirten und so, da kriegt man irgendwie wenig zu fassen dazu. Und ich habe mir das gemerkt und ich habe viel drüber nachgedacht, wir lesen es mal. Und dieser wird Friede sein, wann wird der Friede sein, wenn Assur in unser Land kommt und wenn es in unsere Paläste tritt, dann werden wir 7 Hirten dagegen aufstellen und 8 Menschenfürsten und sie werden das Land Assur mit dem Schwert weiden und das Land Nimrods in seinen Toren und er wird uns von Assur retten, wenn es in unser Land kommt und wenn es in unser Gebiet tritt. Menschenfürst ist so ein Wort, ich weiß nicht, wie es euch da geht, ich habe Menschenfürst gelesen und ich habe mir gedacht, ha! Das ist ja so ein Wort, das müsste eigentlich an ein paar Stellen in der Bibel auftauchen. Klingt irgendwie so. Nein, Menschenfürst lesen wir exakt an einer einzigen Stelle, hier. Wir sind vorher in Matthäus, sind wir ein bisschen auch drüber gestolpert. Da hatten wir, du Bethlehem, bist keineswegs die geringste unter den, wir hatten ursprünglich Tausendschaften gelesen. Ja, hier sagt es unter den Fürsten Judas. Das heißt, wir können uns herleiten, es wird wohl grob über einer Tausendschaft wird es wohl immer jemanden geben, der wohl Fürst gehießen hat. Ja, wir lesen in Mose auch immer einer über 10, einer über 100, einer über 1000. Einer wird aus dir hervorkommen, ein Führer, der mein Volk Israel hüten wird. Da haben wir das Bild wieder Richtung Hirte. Jetzt lesen wir von 7 Hirten und 8 Menschenfürsten und man kann da jetzt ganz toll anfangen rein zu interpretieren mit den 7 Geistern, mit den 7 Armen des Leuchters, man kann sich die 8 Söhne anschauen, die 8 Wochen, es gibt so viele Momente, wo diese Zahlen wieder auftauchen und es gibt noch viel, viel mehr verrückte Ideen, was man da alles rein interpretieren kann. Ich habe nichts gefunden, was für mich so belegt gewesen wäre, dass ich sagen würde, ja, das gebe ich euch weiter. Wenn ihr Ideen habt, sprecht mich drauf an, zeigt's mir. Ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass es wieder zwei Bedeutungen hat. Dass sie damals wirklich vielleicht große Hirten aufgestellt haben. Leute, die damals als Nomaden unterwegs waren, die Großgrundbesitz, also praktisch eine große Herde hatten, ja, dass da 7 dabei waren. Ich kann mir vorstellen, dass es 8 Fürsten gab, 8 Oberste, die gemeinsam gekämpft haben, als Assur reingekommen ist. Kann ich mir vorstellen. Aber es ist halt ein Vorstellen. Ich weiß es nicht. Wir finden, auch in den geschichtlichen Aufzeichnungen, finden wir da nichts drüber. Wenn wir hier reingehen, dann können wir das tun, aber wir müssen es immer tun mit dem Wissen, ab jetzt ist es menschliche Interpretation. Wir wissen nicht, was da noch grob dahinter steht. Und deswegen lasse ich es an der Stelle auch ganz bewusst offen. Ich habe nichts dazu gefunden. Wenn ihr mehr gefunden habt, sprecht mich drauf an, zeigt es mir. Ich habe nur Komisches gefunden. Sachen, die ich irgendwie nicht für vertretbar hielt. Wo ich aber sicher bin, Assur ist hier ein Sinnbild. Ja, das erleben wir durchs komplette Buch Micha durch, das erleben wir an anderen Stellen. Assur ist ein Sinnbild. Assur ist nicht nur das Land Assur, das feindlich gesinnt ist, sondern Assur ist immer auch ein Bild für das Böse, für die bösen Feinde schlechthin. Und wenn wir es dann wieder lesen auf Christus hin, weil wir wissen ja, dass wir diesen Absatz auf Christus hin lesen müssen, weil er derjenige ist, der auftreten wird, um seine Herde zu weiden, dann wird es vielleicht ein bisschen schlüssiger, wer denn diese Feinde sind, alle, die gegen Gott sind. Und der Rest Jakobs wird inmitten vieler Völker sein, wie ein Tau vom Herrn, wie Regenschauer auf das Kraut, der nicht auf Menschen wartet und nicht auf Menschenkinder harrt. Und wieder haben wir zwei Bedeutungen drin. Das Nordreich wurde weggeführt. Der Rest Jakobs war danach in der Diaspora, der war weg. Aber wie ist es bei uns? Inmitten der Völker, inmitten der Nationen, gerettet aus den Nationen, das ist auch die Gemeinde. Und an der Stelle möchte ich euch bitten, kurz mit mir 5. Mose aufzuschlagen, weil diese Formulierung, wie Regen auf das Kraut, wie Tau vom Herrn, ist eine, die uns begegnet im 5. Mose. Noch an ein paar anderen Stellen, aber die im 5. Mose möchte ich mit euch lesen, weil die ist tatsächlich sehr, sehr schön. 5. Mose 32. Wir lesen ab Vers 1. Horch auf, du Himmel. Oh, ich höre noch Blättern, ich warte kurz. Horch auf, du Himmel, ich will reden, das ist der Herr, der hier spricht, und die Erde höre die Worte meines Mundes. Wie Regen träufle meine Lehre, das ist eine Aussage, tu das. Wie Regen träufle meine Lehre, wie Tau riesle meine Rede, wie Regenschauer auf frisches Grün, wie Regengüsse auf welkes Kraut. Wenn wir hier in Micha lesen, dass das Volk in der Vertreibung, in der Diaspora sein wird wie ein Segen, dann ist das eine Zusage. Ihr werdet sein ein Segen für die Leute um uns rum. Und gleichzeitig ist es nicht nur diese Aussage, ihr werdet Segen sein, sondern träufle meine Lehre, wie Tau riesele meine Rede, wie Regenschauer auf frisches Grün, wie Regengüsse auf welkes Kraut. Es ist ein eine Aufforderung. Was wir hier haben in der Kombination ist ein Missionsbefehl, noch bevor wir den Missionsbefehl hatten. Was wird passieren, wenn wir auf die Worte des Herrn hören? Was wird passieren, wenn wir die Lehre in die Welt träufeln? Wenn wir die Rede Gottes wie Regenschauer auf frisches Grün bringen? Wie Regengüsse auf welkes Kraut, es wird aufgehen. Das ist wundervoll zu lesen. Und dann kommt wieder der harte Schnitt dagegen. Wieder in Micha. Und der Rest Jakobs wird unter den Nationen inmitten vieler Völker sein, wie ein Löwe unter den Tieren des Waldes, wie ein Junglöwe unter den Schafsherden, der, wenn er hindurchgeht, zertritt und zerreißt und niemanden rettet. Hä? Gerade lesen wir, es wird Segen sein und auf welches Kraut, ein Tau auf welchem Kraut, das geht wieder auf, das ist schön, das ist was Gutes. Und dann lesen wir, und er wird niemanden retten, oder Das Volk wird niemanden retten, es wird zertreten und zerreißen. Und wir haben in Micha 4, haben wir uns angeschaut, Micha 4, 13, mach dich auf, drisch, Tochter Zion, dein Horn mache ich zu Eisen und so weiter und so fort. Wir haben uns durchgelesen, dass es irgendwie hin und her wird. Und es war schwer zu verstehen. Ein Glück haben wir, Juni, machst du, Dankeschön. Ein Glück haben wir die Endzeitreihe uns angeschaut. Was werden die Gläubigen und die Geretteten tun am letzten Tag, wenn der Herr wiederkommt? Sie werden mit anklagen. Sie werden nicht Recht sprechen, aber sie werden anklagen und dadurch mit Gericht sprechen. Sie werden zerreißen. Sie werden zertreten. All diejenigen, die aufgrund ihres Glaubens haben leiden müssen, sind eine Anklage für diejenigen, die sich damit gegen den Herrn gestellt haben. Und wir haben uns angeschaut, was passieren wird, wenn der Herr wiederkommt und wie das passieren wird. Und wir haben uns angeschaut, wie die Erde vergehen wird. Wir haben uns angeschaut, wie die Menschen vergehen werden, wie die Nationen zerbrechen werden. Das haben wir uns alles angeschaut. Zertreten und zerreißen und niemanden retten. Warum werden wir niemanden retten? Weil wir nicht retten können. Wir können überführen. Wir können Lehre träufeln. Wir können das Wort Gottes nach draußen tragen und können sagen, hier. Wir können überführen. Wir können sagen, das sind die Maßstäbe Gottes. Wirst du ihnen gerecht? Wirst du den Maßstäben Gottes gerecht? Und wir können konfrontieren. Retten kann nur einer. Retten kann nur der, der seine Ursprünge von der Urzeit hat. Retten kann nur derjenige, der in der Kraft des Herrn, in der Hoheit des Namens des Herrn wiederkommt und die Seinen sammelt. Nur er kann retten. Nur er. Wir können nur anklagen. Und das bitte in Liebe. Deine Hand sei erhoben über deine Gegner und alle deine Feinde sollen ausgerottet werden. Das ist hart. Das ist nicht irgendwie das, was wir so gerne lesen von dem liebenden Gott, der uns alle lieb hat und der sich kümmert und der da ist und der für alle und für jeden und immer da ist. Und ich fände das auch schön, wenn ich solche Stellen nicht zeigen müsste, wenn ich immer nur zeigen könnte, ja, und Gott rettet, Gott rettet, Gott rettet. Aber Gott rettet nicht jeden. Und es liegt an uns, dass wir möglichst viele an den Punkt bekommen, dass sie Interesse daran haben, sich retten zu lassen, dass wir überführen, dass wir anklagen, damit den Menschen klar wird, dass sie keine Chance haben. Wenn es kein Gericht gibt, wenn es kein gerechtes Gericht gibt, gibt es keinen Grund für Gnade. Wenn einfach jeder in den Himmel kommt, dann ist es nicht Gnade, dann ist es Gleichgültigkeit. Gott ist ein gerechter Gott. Gott hat einen Zorn gegen das, was nicht gut ist. Und es wurde uns hier beschrieben in den letzten Kapiteln, was da alles falsch ist. Und wir haben festgestellt, dass es nicht nur damals halt so war, mit der Heuchelei, mit dem Lügen, mit der Gier, mit dem Diebstahl. Das ist was, das trifft uns heute auch. Und Gott ist gerecht. Ja, er ist gnädig, aber er ist auch gerecht. Und an jenem Tag wird es geschehen, spricht der Herr. Wir wissen, um welchen Tag es geht. Da rotte ich deine Pferde aus deiner Mitte aus und lasse deine Kriegswagen verloren gehen. Pferde, Kriegswagen, heute hätten wir wahrscheinlich irgendwie Geländewagen und Panzer oder so an der Stelle dastehen. Es würde irgendwie, dieses Militärische würde anders formuliert werden. Ist damit gemeint, er macht Armeen kaputt? Schlag mal auf die Psalmen. Psalm 20. Wir lesen 7 und 8. Wenn ich übrigens zu schnell werde, dann gib mir ein Zeichen. Die bremst mich ein bisschen. Psalm 20, Vers 7. Jetzt habe ich erkannt, dass der Herr seinem Gesalbten hilft. Aus seinem heiligen Himmel wird er ihn erhören durch die Heilstaten seiner Rechten. Diese denken an Wagen, jene denken an Rosse. Wir aber denken an den Namen des Herrn, unseres Gottes. Jene krümmen sich und fallen, wir aber stehen und bleiben aufrecht. Herr, hilf, Der König erhöre uns am Tage unseres Rufens. Geht es hier ums Militärische oder geht es hier darum, dass sich Menschen auf das verlassen, was sie selber haben? Auf die Zeit damals, oh, wir werden angegriffen. Wir brauchen Festungen, wir brauchen Wagen, wir brauchen Pferde, wir brauchen Schwerter. Wir verlassen uns auf das. Heute ist es das alle gar kein Thema mehr, oder? Wir brauchen ja keine Sicherheit mehr, ne? Heute ist das alles weg. Wenn du einen guten Job hast und eine gute Ausbildung gemacht hast, dann bist du sicher, oder? Wenn du drei Netto-Monatsgehälter auf dem Konto hast, auf dem Sparbuch hast, dann bist du sicher, oder? Wenn du erstmal ein Haus gebaut hast für dich und deine Familie, dann bist du sicher, oder? Wenn du brav da in deine Rente einzahlst, dann bist du sicher, oder? Wenn du dir ein Auto kaufst mit Airbags, dann bist du sicher, oder? Wenn du ein gutes Auto kaufst, das nicht irgendwie andauernd eine Panne hat, dann bist du sicher, oder? Wir lesen mal ein bisschen weiter. Da rotte ich die Städte deines Landes aus und reiße alle deine Festungen nieder. Da rotte ich die Zaubereien aus deiner Hand aus und du wirst keine Wahrsager mehr haben. Da rotte ich deine Götzenbilder aus und deine Gedenksteine in deiner Mitte. Und du wirst dich nicht mehr niederwerfen vor dem Werk deiner Hände. Da reiße ich deine Ascherim aus deiner Mitte und zerstöre deine Städte. Und ich übe Zorn in Erregung, Rache an den Nationen, die nicht gehört haben. Götzenbilder haben wir heute auch nicht mehr, oder? Götzendienst haben wir heute auch nicht mehr. Vielleicht die anderen da draußen mit ihren Buddhas und so, ne? Aber wir doch nicht. Wir haben immer nur Fokus auf den Herrn, Fokus auf die Bibel, sonst auf nichts. Ich habe seit kurzer Zeit ein iPhone und das iPhone hat eine ganz tolle Funktion, die zeigt dir Bildschirmzeit. Huch. Wenn ich in der Woche die Zeit mit der Bibel verbringen würde, die ich mit meinem Telefon verbringe, Halleluja, wäre das ein Segen. Aber Götzendienst haben wir heute nicht mehr. Wir sind fokussiert auf die Bibel, das ist Altes Testament. Es geht uns alles nichts an. Oder? Schlag mal Sacharja auf. Sacharja 9. Wir lesen ab Vers 9. Ich möchte euch wieder zeigen, um wen es hier an dieser Stelle wirklich geht. Ob das Prophetie fürs Alte Testament ist oder um wen es wirklich geht. Juble laut, Tochter Zion, jauchze, Tochter Jerusalem, siehe, dein König kommt zu dir, gerecht und siegreich ist er, demütig auf einem Esel reiten, und zwar auf dem Fohlen, einem Jungen der Eselin. Kommt uns das bekannt vor? Als Christus nach Jerusalem eingeritten ist auf dem Fohlen. Und ich rotte die Streitwagen aus Ephraim und die Pferde aus Jerusalem aus und der Kriegsbogen wird ausgerottet. Und er verkündet den Frieden den Nationen und seine Herrschaft reicht von Meer zu Meer, vom Strom bis an die Enden der Erde. Das ist nicht was, was für die damals bestimmt war. Auch, ja. Aber nicht nur. Das ist was, was sich an uns richtet. Das ist was sich daran richtet, wenn dieser Friede passiert ist. Christus ist dieser Friede. Er ist derjenige, der kommt. Er ist derjenige, der wiederkommt. Er ist jetzt derjenige, der großen Segen, aber auch große Bedrängnis aktuell noch zulässt. Er ist schon Herrscher. Er sitzt schon auf dem Thron. Aber es ist noch nicht vorbei. Wir lesen hier von diesen Götzenbildern, wir lesen von den Gedenksteinen. Was sind Gedenksteine? Gedenksteine sind was, was man sich selber gebaut hat. Du wirst dich nicht mehr niederwerfen vor dem Werk deiner Hände. Wir lesen hier am Anfang ganz viel von er. Er wird auftreten, er wird kommen und wir lesen von dem, der da Friede sein wird. Und jetzt auf einmal kommt so eine Drehung. Der Herr spricht und sagt, ich werde kaputt machen, ich werde gerechtes Gericht sprechen, ich werde zerreißen, ich werde ausrotten, ich werde Götzenbilder ausrotten, ich werde ausreißen, ich werde niederwerfen. Wir lesen hier von glaubenstechnischem Versagen. Wir lesen hier davon, dass das Vertrauen nicht mehr da war in den Herrn. Das ist das, was uns Micha über die kompletten Kapitel davor beschreibt. Und wir lesen davon, dass Gericht kommen wird und dass der Herr Zorn üben wird und in Erregung Rache an den Nationen, die was? Die nicht gehört haben. Wir haben es uns vorher angeschaut. Auf was gehört haben? Die Lehre meiner Worte. Wir haben es uns in Mose angeschaut. Ein Glück ist das alles Altes Testament, ne? Hat ja für uns nichts zu sagen, hat ja für uns keine Bedeutung. Ihr habt nicht gehört. Hört doch, was der Herr sagt. Mach dich auf und führe einen Rechtsstreit vor den Bergen. Lass die Hügel deine Stimme hören. Hört, ihr Berge, den Rechtsstreit des Herrn. Wir lesen einfach bei Micha weiter. Und ihr Uralten, ihr Grundfesten der Erde. Denn der Herr tritt in einen Rechtsstreit mit seinem Volk und mit Israel wird er sich auseinandersetzen. Jetzt geht's los. Jetzt sagt der Herr, okay, ihr wendet euch ab von mir. Ich habe euch gerade gesagt, was passieren wird, aber lasst uns doch mal drüber reden. Was ich so gemacht habe, was ihr so gemacht habt. Lasst uns doch einfach mal drüber unterhalten. Der Herr spricht, mein Volk, was habe ich dir angetan? Womit habe ich dich denn ermüdet? Sage aus gegen mich. Ich habe dich aus dem Land Ägypten herausgeführt. Ich habe dich aus dem Haus der Sklaverei erlöst. Ich habe Mose, Aaron und Miriam vor dir hergesandt. Mein Volk, denk doch bitte daran, was Balak, der König von Moab, beratschlagt und was Bileam, der Sohn des Beor, ihm antwortete. Denk an den Übergang von Schittim bis Gilgal. Das war, als Josua die Kundschafter ausgesandt hat. Damit du die gerechten Taten des Herrn erkennst. Der Herr stellt sich hier hin und sagt, hier, das ist das, was ich gemacht habe. Das ist mein Werk. Ich war für euch da. Ich habe mich um euch gekümmert. Ich war da. Große Taten habe ich gemacht. Was habt ihr so gemacht? Womit habe ich das verdient, dass ihr euch von mir abwendet? Womit habe ich das verdient, dass ihr euch euren Gedenksteinen, euren Götzenbildern zuwendet? Womit habe ich es verdient, dass ich euch aus Ägypten rausführe und ihr sagt, oh, ich glaube, ich brauche mehr Wagen? Weil es waren schon immer die Wagen und die Pferde, die mich gerettet haben. Es war schon immer mein militärisches Geschick, das mich gerettet hat vor den Feinden. Ja, womit habe ich das verdient, fragt der Herr hier. Und Israel antwortet. Und jetzt wird es so wunderschön. Micha spricht hier als Stellvertreter für das Volk Israel und stellt einfach mal eine Gegenfrage. Womit soll ich vor den Herrn treten? Womit soll ich mich beugen vor dem Gott der Höhe? Soll ich vor ihn treten mit Brandopfern? Mit einjährigen Kälbern? Wird der Herr gefallen haben an Tausenden von Widdern, an Zehntausenden von Bächen Öls? Wir unterbrechen kurz. Gehen kurz in Samuel rein. Schlag mal auf Samuel 15. 1. Samuel 15. Das sollte ich euch noch dazu sagen. 1. Samuel 15. Samuel spricht hier gerade mit Saul. Und euch kommt wieder ein Teil bekannt vor und der zweite Teil setzt noch einen drauf. Ich habe gerade gesagt, ein Glück haben wir das Problem heute mit Götzendienst nicht mehr und so weiter. Wir lesen mal. 1. Samuel, Kapitel 15. Wir lesen ab Vers 22. Samuel aber sprach: Hat der Herr so viel Lust an Brandopfern und an Schlachtopfern wie daran, dass man der Stimme des Herrn gehorcht? Siehe, gehorchen ist besser als Schlachtopfer. Aufmerken ist besser als das Fett der Widder. Denn Widerspenstigkeit ist eine Sünde wie Wahrsagerei. Widerstreben ist wie Abgötterei und Götzendienst. Weil du das Wort des Herrn verworfen hast, so hat er auch dich verworfen, dass du nicht mehr König sein sollst. Richtet sich hier an Saul. Aber Widerspenstigkeit, eine Sünde wie Wahrsagerei, Widerstreben wie Abgötterei und Götzendienst? In der letzten Endzeitpredigt hatten wir es von Buße und wir hatten es von Werken. Wir hatten es davon, dass Gott vergibt und dass Gott gnädig ist. Aber dass das nicht ein Blankoscheck ist, nicht ein Freifahrtsschein für tu, was immer du möchtest, sondern es ist trotzdem ein Lebe nach meinen Geboten. Tu etwas. Du kannst es von dir aus nicht. Du hast keine Chance zu bestehen. Ich bin der Herr, ich weiß das. Aber das heißt nicht, dass du es nicht mal versuchen sollst, bitte. Das heißt, dass du trotzdem dich bitte an meinem Wort orientierst. Dafür habe ich es dir gegeben. Wir lesen weiter. Soll ich meinen Erstgeborenen geben für mein Vergehen? Die Frucht meines Leibes für die Sünde meiner Seele? Die Frage, wie sie Micha hier stellt, ist klar. Es bringt nichts. Es bringt nichts, wenn ich als Mensch meinen Erstgeborenen gebe. Aber es gibt jemanden, der seinen Erstgeborenen gegeben hat. Deswegen feiern wir übermorgen Christfest. Deswegen ist Weihnachten da. Weil jemand seinen Erstgeborenen gegeben hat. Und zwar nicht nur als Erstgeborenen im Sinne von da ist er, sondern im Sinne von Opfergabe. Hat der Herr Freude an Brandopfern? Nein, sicherlich nicht. Er hat Freude an Gehorsam und Gefallen, aber er hat ein Opfer akzeptiert. Ein ultimatives Opfer. Und damit dieses Opfer passieren konnte, musste derjenige, der geopfert wurde, dieser Erstgeborene, musste geboren werden. Deswegen feiern wir Weihnachten. Man hat dir mitgeteilt, Mensch, was gut ist. Und was fordert der Herr von dir, als Recht zu üben und Güte zu lieben und bescheiden zu gehen mit deinem Gott? Das ist eine Aufforderung, etwas zu tun. Schlag nochmal auf, 5. Mose. 5. Mose, Kapitel 10. Wir lesen ab Vers 12, sobald ihr es offen habt. Und nun, Israel, was fordert der Herr, dein Gott, von dir, als nur den Herrn, deinen Gott, zu fürchten, auf all seinen Wegen zu gehen und ihn zu lieben und den Herrn, deinen Gott, zu dienen mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, indem du was tust, indem du die Gebote des Herrn und seine Ordnungen, die ich dir heute gebe, hältst, dir zum Guten. Siehe, dem Herrn, deinem Gott, gehören der Himmel und die Himmel der Himmel, die Erde und alles, was in ihr ist. Nur deinen Vätern hat der Herr sich zugeneigt, sie zu lieben, und er hat ihre Nachkommen nach ihnen, nämlich euch, aus allen Völkern erwählt. Huch! 5. Mose, und wir lesen jetzt schon, dass aus allen Völkern die Nachkommen erwählt sind. Spannend. So wie es heute ist, so beschneidet denn die Vorhaut eures Herzens. Es geht nicht um die Äußerlichkeiten. Beschneidet bitte die Vorhaut eures Herzens, verhärtet euren Nacken nicht. Wenn der Nacken weich wird, kann der Kopf runtergehen und kann sich verneigen. Denn der Herr, euer Gott, er ist der Gott der Götter und der Herr der Herren, der große, mächtige und furchtbare Gott, der niemanden bevorzugt und kein Bestechungsgeschenk annimmt, der Rechtschaft, der Weise und der Witwe, vorher haben wir es schon gehört, damals noch viel schlimmer als heute, das sind diejenigen, die kein Recht bekommen können üblicherweise, weil sie niemand haben, der sie vertritt und den Fremden liebt. Was haben wir uns in der Bußepredigt angeschaut? Wir haben uns angeschaut, wir sollen Buße tun. Wir sollen Werke tun. Werke sind wichtig. Was haben wir uns angeschaut? Wir haben uns die Stelle angeschaut, an der Christus gesagt hat, ihr habt mir zu trinken gegeben, als ich durstig war. Ihr habt mir zu essen gegeben, als ich hungrig war. Ihr habt mir Kleidung gegeben, als ich nackt war. Ihr habt mich im Gefängnis besucht. Wir lesen hier weiter. Der Rechtschaff, der Weise und der Witwe den Fremden liebt, sodass er ihm Brot und Kleidung gibt. Auch ihr sollt den Fremden lieben, denn Fremde seid ihr im Land Ägypten gewesen. So geht es weiter. Es ist nicht ein altes Testament und ein neues Testament. Es sind nicht einzelne Bücher, es ist eine Geschichte. Es sind Gottes Aussagen und sie waren von Anfang an der Bibel klar. Ganz von Mose haben wir sie und wir haben sie bis zur Offenbarung durch und sie sind unveränderlich. Es sind die gleichen. Es sind immer wieder die gleichen. Könnt ihr durch gute Werke euch euer Seelenheil erkaufen? Nein, natürlich nicht. Geht nicht. Ihr braucht diesen, der Friede ist. Ihr braucht den, der an diesem Kreuz gestorben ist. Ohne ihn geht's nicht. Könnt ihr aus euch selbst heraus Werke tun? Nein, könnt ihr nicht. Auch das könnt ihr nur in ihm tun, die Werke, die er für euch vorbereitet hat. Aber ihr könnt euch nicht einfach zurücklegen. Ihr könnt nicht einfach nichts tun. Gott ist gerecht. Gott schaut sich an, was passiert auf dieser Welt. Und jedem, der ihm, wenn dieses Gericht gesprochen wird, direkt gegenübersteht, blüht Böses, Schreckliches. Was fordert der Herr von dir, als Recht zu üben und Güte zu lieben, bescheiden zu gehen mit deinem Gott? Im Neuen Testament würden wir vielleicht lesen, selig sind die Barmherzigen. All dieses gute Tun ohne Christus bringt nichts. Kannst nicht oft genug erwähnen, all das bringt nichts ohne Christus. Und wer ist wie Gott? dass er diesen Weg aufgemacht hat. Wer ist ein Gott wie du, der Schuld vergibt, Vergehen verzeiht dem Rest seines Erbteils? Kapitel 7, Abvers 18. Nicht für immer behält er, Gott, seinen Zorn, denn er hat Gefallen an Gnade. Er wird sich wieder über uns erbarmen. Nein, er hat sich schon über uns erbarmt, aus der heutigen Perspektive. Er hat unsere Schuld niedergetreten. Und du, Christus, du wirst alle unsere Sünden, du hast schon alle unsere Sünden in die Tiefen des Meers geworfen. Du hast an Jakob Treue erwiesen, an Abraham Gnade, die du unseren Vätern geschworen hast, von den Tagen der Vorzeit her. Deswegen sind prophetische Bücher so kompliziert, weil wir diese Zeitsprünge drin haben. Gestern, morgen, heute, noch nicht, aber schon. Es ist verwirrend, zu lesen, aber es sind die gleichen Weisheiten. Und wenn wir uns die einfachen, klaren Stellen anschauen und von dort aus in die Propheten reingehen, können wir sie aufschließen. Und wie wundervoll ist unser Herr, dass er schon alles vollbracht hat, dass wir nichts mehr dazu tun können. Amen.